Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Digital einfach machen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute nicht mit Frank Weigand, der ja sonst immer die Moderation oder häufig die Moderation unseres Podcasts übernimmt, sondern mit mir, Marius Sturm. Sicherlich und vielleicht kennt ihr unsere Trendreports, die wir aus dem strategischen Innovationsmanagement in den letzten Jahren veröffentlicht haben. Dort haben wir uns mit den großen Themen beschäftigt, wie beispielsweise dem Metaverse, künstliche Intelligenz, aber auch solchen Themen wie Employer Renaissance, also wie wir uns als Sparkassen in dem neuen Arbeitnehmermarkt sozusagen positionieren wollen. Ja, dieser Prozess war geprägt davon, dass wir jedes Jahr drei wesentliche Themen uns angeschaut haben und dann auch Trendreports veröffentlicht haben, also die Reports, von denen ich gerade gesprochen habe. Und wir haben aber in diesem Jahr gesagt, dass wir diesen Report bzw. diesen Prozess, also den Foresight-Prozess, nochmal auf eine neue Ebene heben, das Ganze nochmal neu angehen. Und darüber wollen wir heute einmal sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie sozusagen dieser Prozess aussieht, aber nicht nur über Prozess wollen wir sprechen, sondern vor allem auch über die Themen, also Themen, die uns beschäftigen, Themen, die wir ja als Priorisierung für dieses Jahr und auch fürs nächste Jahr auf der Agenda haben. Und dafür habe ich einen ganz großartigen Gesprächspartner an meiner Seite. Heute ist Eike Sukow da vom Innovation Hub. Eike, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein kann.
Ganz fantastisch. Wir gemeinsam machen das ja im Rahmen des strategischen Innovationsmanagements. Der Innovationsprozess sieht ja im Endeffekt eigentlich so zwei Hälften vor. Einmal dieser vorgelagerte Prozess, der Foresight-Prozess, aber dann nachgelagert auch den Innovationsprozess mit dem Initiativenmanagement. Aber jetzt habe ich schon ganz oft Foresight gesagt und ich habe es in meiner Zeit in der Sparkasse selber häufig zu spüren bekommen. Englische Wörter sind eigentlich nicht so gern gesehen bei uns in der Gruppe. Eike, vielleicht erklärst du mal, was steckt denn hinter diesem Begriff Foresight? Was verbirgt sich da?
Beim Thema Foresight geht es letztlich um die strategische Vorschau. Also man beobachtet systematisch Frühindikatoren. Also für uns sind das Datenpunkte, aus denen wir dann Trendbilder erstellen. Datenpunkte können dann die Signale sein. Das kann aus dem Technologiebereich sein. Beispielsweise jetzt beim Thema generative KI gibt es ja super viele Entwicklungen. Es können gesellschaftliche Trends sein, kulturelle Veränderungen. Es kann aber auch Regulierung sein, die auf uns als Gruppe zukommt oder auch beispielsweise im Technikbereich unterwegs ist. Aus dem Umweltbereich können es auch Signale sein. Genau, und die beobachten wir dann und diskutieren die dann zusammen und entwerfen daraus Zukünfte und versuchen dann daraus Szenarien abzuleiten, woraus man dann entsprechend wieder rückwärts ableiten kann, was man als Gruppe denn tun muss, um dahin zu kommen. Ein Beispiel, wo wir das gemacht haben, ist zum Beispiel der Trendreport KI im Banking. Da haben wir auch mit Szenarien gearbeitet, so sogenannten Utopien und Dystopien. Also geschaut haben, okay, was passiert jetzt, wenn man beispielsweise als Nutzerin und Nutzer komplett beherrscht ist von so einem Modell, also quasi keinerlei eigene Entscheidungen mehr trifft. Man ist als Wirtschaftsraum komplett eng abhängig von amerikanischen Tech-Konzernen und so weiter, als Dystopie oder als Utopie. Man hat hohen Entscheidungsfreiheitsgrad als Nutzer. Man ist souverän. Man hat beispielsweise in Deutschland gehostete Systeme. Man kann selber nachvollziehen, warum ein System eine Entscheidung trifft und so weiter. Und abhängig davon, welchem Szenario man sich beispielsweise als Gruppe langfristig bewegen möchte, kann man darauf hinarbeiten und dann Strategien entwickeln, wie man da hinkommt. Und das machen wir mit dieser Szenarienarbeit.
Ja, das ist super spannend. Da werden wir auch gleich nochmal tiefer einsteigen, wenn es wirklich um die Inhalte geht. Also wir wollen heute nicht nur über den Prozess sprechen, weil ich glaube, das interessiert die wenigsten. Trotzdem gehört es aber dazu, einfach zu verstehen, wenn man sich darauf mit beschäftigt, wie und wo das sozusagen stattfindet. Und ich hatte es in meiner Intro auch schon gesagt, der Prozess, den haben wir angepasst. Vielleicht kannst du da nochmal zwei, drei Worte sagen, was ist denn jetzt neu oder vielleicht wie war es früher, was machen wir jetzt und wie ist sozusagen auch im Hinblick auf die kommenden Monate so der Plan?
In der Vergangenheit sind wir immer sehr tief in Themen eingestiegen. Also wir haben dann immer zum Beispiel mit euch im Innomanagement eine Priorisierung gehabt und sind dann als Team im SAP, haben wir uns zurückgezogen, haben dann Research gemacht, haben dann häufig Workshop-Format aufgesetzt und im Rahmen dessen dann ein Thema bearbeitet. Zum Beispiel Embedded Finance, Employer Renaissance. Zum Thema KI haben wir mehrere Trends-Reports rausgebracht. Das waren aber immer isolierte Reports, die an sich ein Thema sehr tief betrachtet haben, Handlungsfelder für uns als Sparkassen- und Finanzgruppe abgeleitet haben oder vor allem für strategische Innomanagement. Und wir haben festgestellt, dass das verschiedene Tücken hat. Einerseits, dass wenn ein Thema einmal betrachtet ist, dass es ja eigentlich auch langfristig einen Einfluss hat. Also ein Thema ist ja nicht auf einmal weg, nur wenn man es einmal betrachtet hat, sondern es kann eine gewisse Evolution geben bei diesen Themen. Und dem wollten wir gerecht werden. Deswegen haben wir den Prozess angepasst. Kommt auch so ein bisschen daher, dass der Begriff Trend da so ein bisschen irreführend ist. Denn Trend suggeriert ja immer, dass es irgendwie so einen gewissen Hype hat und dann wieder runterfällt. Aber gewisse Entwicklungen sind ja fortlaufend, wie beispielsweise jetzt beim Thema generative KI, Embedded Finance. Das sind ja Dinge, die langsam, aber stetig sich weiterentwickeln und auch einen Einfluss haben auf das Geschäftsmodell und die Produkte und Services, die man anbietet. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir uns sehr stark häufig auf Tech-Themen fokussiert haben und festgestellt haben, dass es aber, die haben wir auch betrachtet und ist mal diskutiert, aber irgendwie sind wir am Ende immer bei den Tech-Themen gelandet, dass wir auch gesellschaftliche Themen mit reinnehmen wollen. Es gibt ja also sogenannte Pestle-Kategorien, also politisch, ökonomisch, sozial, technologisch und auch im Legal-Bereich. Und die wollen wir jetzt breiter betrachten, sodass wir gesagt haben, okay, wir wollen ein breiteres Spektrum abbilden und daraus halt am Ende des Jahres einen Report formen, wo wir mehrere Themen betrachten, dann wahrscheinlich nicht so in der Tiefe, aber dadurch halt ein breiteres Level erreichen. Und ein weiteres Ziel war auch noch, dass wir über, man nennt es immer die Horizonte, sprich einerseits Entwicklung Horizont 1, die heute schon einen Einfluss auf das Geschäftsmodell haben, im Horizont 2, die mit einer mittleren Unsicherheit, aber schon sehr wahrscheinlich in 2 bis 5 Jahren einen Einfluss auf das Geschäftsmodell haben. Und dann Horizont 3, Dinge, die man schon am Horizont sehen kann, wo man vielleicht auch Signale hat in die Richtung, aber wo sich aktuell die Implikationen noch nicht ganz ableiten lassen, die aber vielleicht disruptives Potenzial haben und dementsprechend es wert sind, sie dauerhaft zu betrachten. Und die wollten wir auch mehr mit einbeziehen und deswegen haben wir uns dazu entschieden, von diesen ganz vielen kleinen Reports auf einen größeren zu gehen und dort halt in der Breite mehr Themen abzubilden.
Ja, exakt. Und vielleicht auch noch in die andere Überlegung. Wir wollten ja auch mit dieser Trendarbeit vor allem den Sparkassen bei der Strategiearbeit auch unterstützend sozusagen Impulse geben. Ergänzt natürlich zur Geschäftsstrategie, aber ich glaube, das macht natürlich dann in dem neuen Modus auch nochmal deutlich mehr Sinn, so wie wir es jetzt geplant haben. Ja, Eike, du bist vom S-Hub. Der S-Hub spielt da eine zentrale Rolle. Das hast du schon gesagt, dass ihr euch da immer wieder zu den Themen trefft und zusammensetzt. Aber kannst du nochmal genau die Rolle vom S-Hub in dem Foresight oder ich sag's auf Deutsch, strategische Vorschau einmal für uns darstellen?
Ja, gerne. Wir sind ein Team aus 4 Personen, sehr diverse Hintergründe, also von Philosophie bis auch, also ich zum Beispiel ein Volkswirt vom Hintergrund, aber auch zum Beispiel eine Kollegin, die hat das Ganze sogar studiert, also man kann das Strategic Design, kann das auch studieren und entsprechend diese Formate auch erlernen. Und wir übernehmen das Screening bei diesen Themen. Wir setzen uns einmal die Woche zusammen in einem Format, so 1,5 Stunden und diskutieren dort Signale, also Themen, das können Studien sein, es können Artikel sein, das können coole Podcasts, Sachen aus Newslettern, die wir gesehen haben, wo wir gehört haben, okay, da gab es irgendwie, die haben irgendwas thematisiert oder daraus gibt es irgendeine Implikation, wo wir glauben, was relevant für uns als Gruppe sein kann. Da haben wir eine Datenbank, da nehmen wir dann, sammeln wir das im Laufe der Woche, was uns so über den Weg läuft und haben das auch so ein bisschen aufgeteilt. Manche übernehmen bestimmte Quellen und andere wiederum andere. Und dann diskutieren wir diese Themen und versuchen die auch immer in Beziehung zueinander zu setzen und dabei halt herauszuarbeiten, was die Implikationen für uns als Gruppe sein können. Die Themen clustern wir dann und eine Sache, die wir dabei auch immer noch betrachten, sind die Treiber. Also sprich, was, also zum Beispiel das Thema Embedded Finance ist ein Trend gewesen, aber ein Treiber davon ist die Digitalisierung. Und ein Treiber kann auch die Basis für verschiedene Trends sein und versuchen damit so ein, wie man sagen, so ein bisschen Order in Chaos, also ein bisschen Struktur in das Chaos in der Umwelt zu bringen und dass man die dann für sich die Implikationen herausarbeiten kann. So haben wir zum Beispiel jetzt am Anfang des Jahres auch, wir haben so für uns dann so das nochmal neu geclustert und aus, also sind, ich weiß gar nicht, wie groß unsere Datenbank ist, steht glaube ich auf unserer Webseite, wie viele Trends wir da drin haben, sind inzwischen schon viel mehr, aber haben die dann wieder runtergebrochen und versucht unter verschiedenen Oberkategorien, also so ähnlich wie Megatrends, zu strukturieren. Und das war ja zum Beispiel auch der Ausgangspunkt für die Priorisierung, die wir jetzt im Frühjahr mit dem strategischen Management vorgenommen haben.
Gut, also der S-Hub übernimmt sozusagen die Rolle oder die Aufgabe im, ja, in diesem Innovationsprozess, gerade vorgelagert in den Ebenen, also im Strategic Foresight und allgemein der Innovationsprozess, das machen wir Hand in Hand, also sozusagen DSGV, DSV, ganz viele Sparkassen zusammen mit dem S-Hub, in dem ja, strategischen Innovationsmanagement, wie wir es nennen. Gut, jetzt haben wir relativ viel und intensiv über Prozess gesprochen und vielleicht auch schon alle Externen, die den Podcast als Nicht-Sparkassen-Mitarbeitenden gehört haben, verloren. Das ist ganz gut, weil jetzt sprechen wir über Inhalte, auch wirklich über die Themen. Konkret die Themen, du hast es gerade angesprochen, die wir in so einem Themenauswahl-Workshop für uns definiert haben. Und da wollen wir direkt einsteigen mit dem ersten. Neue Souveränität ist eins davon. Ja, klingt sehr geopolitisch. Ich glaube, wenn man momentan Tagesthemen anschaut, dann weiß man auch schon ganz genau, dass es ein Thema ist, welches sehr viele Implikationen weltwirtschaftlich, aber auch für uns, für die Sparkassen-Finanzgruppe hat. Du hast von Signalen gesprochen. Welche Signale seht ihr hier besonders oder was verbirgt sich dahinter für uns?
Also konkret, also das Thema, du hast eben gerade schon Geopolitik erwähnt, ist ein Treiber, ist die geopolitische Lage. Das ist einerseits der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, das da eine Rolle spielt. Es spielt eine Rolle die veränderte transatlantische Außenpolitik, die halt eine Implikation hat auf die Frage, welche Ressourcen und welche Faktoren hält man denn als Unternehmen oder auch als Staat langfristig vor. Und was wir halt beobachten, ist, dass weiterer Treiber ist die sind komplexe Lieferketten gewesen. Also man hat ja im Rahmen der Globalisierung hat man immer komplexere Lieferketten aufgebaut, um Kosteneffizienzen zu heben. Hat aber jetzt festgestellt, wenn ich jetzt die Vorprodukte aus der gesamten Welt einkaufe, um damit mein Produkt zusammenzubauen, beispielsweise hat das iPhone hat ja nie einen amerikanischen Boden gesehen, bevor es dann im Apple Store verkauft wird oder dort zum Endkonsumenten geschippt wird. Also man hat quasi so eine komplette Infrastruktur aufgebaut und das haben ja eigentlich alle Wirtschaftszweige gemacht. Und man stellt jetzt fest, diese Komplexität, also gerade wenn es dann mal gestört ist, ist eine Herausforderung. Und es gibt da verschiedene Signale, die da in die Richtung gehen. Also einerseits zum Beispiel sehen wir, dass es mehr branchenübergreifende Kooperationen gibt, also auch zum Beispiel im europäischen Raum. Also ein schönes Beispiel ist da der Konzern, oder der Konzern-Startup, kann man eigentlich noch sagen, Helsing aus München, die auf einmal mit Mistral zusammenarbeiten. Mistral ist ein französisches Startup, das halt auch ein Large Language Model herausbringt und die kooperieren jetzt zusammen. Das wäre etwas, was vor 3-4 Jahren komplett absurd gewesen wäre. Also da hätte, glaube ich, jetzt einen immensen Aufschrei gegeben und man hätte sich das gar nicht vorstellen können und wahrscheinlich hätten die das auch gar nicht in Betracht gezogen, überhaupt in die Richtung zu gehen. Aber so wie die Zeit sich verändert, hat auch das sich verändert und das ist für uns was, was zum Beispiel den Trend neue Souveränität prägt. Anderes Beispiel ist die Abhängigkeit aus Technikperspektive zu vor allem zu amerikanischen Softwareprodukten. Mhm. Ich weiß nicht, also wenn man wahrscheinlich in jedes Unternehmen in Deutschland guckt, ich würde die These aufstellen, dass 100% Microsoft-Produkte nutzen. Es gibt schon einen kompletten Gegentrend. Also ist vielleicht auch ein Versuch, den man zunächst vielleicht belächeln mag, aber ist, glaube ich, Symptom dieses Trends, den wir beobachten. Zum Beispiel Schleswig-Holstein überlegt aktuell, von allen Microsoft-Produkten wegzugehen. Mhm. Sie wollen halt auf alle Open-Office-Produkte übergehen. Kann man jetzt erstmal sagen, okay, was ist das denn? Aber es steckt ja ein Bedürfnis dahinter, eben unabhängig zu werden von diesen amerikanischen Tech-Produkten.
Ich glaube, man sieht das ja auch hier mit unserem neuen Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Da geht es ja auch in die Richtung, ne? Also, dass wir uns unabhängig machen von all dem, was ja außerhalb auch von Deutschland passiert.
Genau, und das ist ja auch aktuell so, also wenn wir jetzt auch in Richtung generative KI gehen, aktuell ist ja so eine eine kleine Jagd entstanden nach der Gen AI, also der allgemeinen generellen KI, die nicht jetzt mal nur durch Text Dinge, also durch meine Befehle Dinge ausführt, sondern selbstständig agiert. Mhm. Und da sind natürlich aktuell vor allen Dingen die amerikanischen Konzerne auch wieder dominierend. Und da stellt sich natürlich langfristig die Frage, wenn man auch da wieder softwareseitig nicht souverän ist, sondern abhängig ist, dann kann es sein, dass man da langfristig auch in der Abhängigkeit bleibt und andererseits auch von der Infrastruktur. Man versucht aktuell ja zum Beispiel im Raum Dresden so ein Chip-Cluster wieder zu etablieren, wo Hochleistungschips selbst produziert werden, also nicht mehr nur jetzt hier designt und woanders entwickelt, sondern dass man diese gesamte Produktions- und Wertschöpfungskette auch wieder im Land haben kann. Ergibt vielleicht nicht bei allen Produkten Sinn, aber ich glaube zum Beispiel da kann das absolut Sinn ergeben, um langfristig dort unabhängig zu sein von anderen Wirtschaftsräumen.
Ja, das ist super spannend und bildet auch eine sehr gute Brücke zum zweiten Thema. Das zweite Thema heißt AI works for and with you. Also KI arbeitet für und mit dir. Ich bin selbst ja auch an den KI-Themen durch das Projekt KISPA sehr nah dran. Aber vielleicht nochmal die Frage an dich. Wo seht ihr denn da die Chancen für die Sparkasse und welche Herausforderungen müssen wir denn da im Blick behalten? Es gibt ja so dieses Fear of being obsolete oder sowas, ja, wo man es wieder berücksichtigen kann. Na, wie seht ihr das?
Also ich glaube letzteres, ich habe gerade neulich, ich glaube das war so ein Podcast mit dem Gründer von Duolingo, also gab es diesen Fear of being obsolete, da geht es darum, dass Menschen Sorge haben, KI-Produkte zu nutzen bei ihrer Arbeit, weil sie sich selbst ersetzbar machen. Mhm. Und er hatte das eher so umgedreht, dadurch, dass sie bei Entwicklern zum Beispiel jetzt KI-Produkte einsetzen, können sie auf einmal Features und Produkte realisieren, die vorher gar nicht möglich gewesen wären, weil sie vorher die komplett depriorisiert hatten, weil sie gesagt haben, nee, wir haben nur begrenzte Ressource, aber dadurch, dass die Produktivität gestiegen ist, von den Entwicklern können sie es jetzt schaffen, dort einfach ein besseres Softwareprodukt Endkundinnen zur Verfügung zu stellen. Also es hat in dem Bereich, natürlich ist das kulturell und zwischenmenschlich eine Herausforderung, aber es birgt auch Chancen. Also es war gerade ein Impuls, den ich gerade im Podcast gehört. Anderes Thema, das da anknüpft, ist das Thema Self-Driving Money. Dazu haben wir auch gerade einen Trendreport zusammen mit dem Inno-Management rausgebracht. Da geht es um das Thema, wie KI-Agenten, wenn sie auf das Thema persönliche Finanzen treffen, welche Implikationen das hat. Also was verändert das zum Beispiel in der Beratungssituation? Was verändert das vielleicht auch, wie man auch als Gruppe, als Sparkassenfinanzgruppe, die fast 50% des deutschen Marktes im Privatkundenbereich hat, was man dort entsprechend der breiten Masse der Bevölkerung was ja auch ein eigener Anspruch ist, ein Bankprodukt für alle zur Verfügung zu stellen, was sich jetzt als Chance bietet, weil man eben nicht mehr diese personelle Reglementierung hat, also dass man nur bestimmte Personalressourcen hat und dementsprechend sich fokussieren muss, dass man jetzt auf einmal nur noch die Begrenzung Rechenkapazität und Stromkosten der limitierende Faktor ist und ich vielleicht die Möglichkeit habe, dann ein Softwareprodukt zur Verfügung zu stellen, das allen Kunden die Möglichkeit bietet, beispielsweise einen Sparing-Partner beim Thema Finanzen zu haben, jemand die Möglichkeit bietet, größere Datenmengen zu analysieren, also wirklich irgendwie auf Basis meiner eigenen Präferenzen, meines Verhaltens und so weiter, dort entsprechend bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Unglaubliche Chancen, die sich da uns, auch uns als Gruppe eröffnen.
Ja, und ich glaube, wir können schon mal die Angst nehmen, es wird keine obsolet, zumindest nicht in der Finanzgruppe. Ich glaube, Arbeit gibt es genug und es gibt, glaube ich, momentan zu diesen Bewegungen hin. Wir haben es im Thema Employer Renaissance in einem anderen Trendreport von euch gesehen, ne, dass wir ja eher ganz viele Leute brauchen noch, die uns unterstützen.
Schönes Thema, weil ein Treiber, der zum Beispiel in die andere Richtung geht, ist demografischer Wandel. Mhm. Der treibt ja auch sehr viel, dass man eigentlich eher die Sorge hat, dass man mit denjenigen, die in den nächsten 5 bis 10 Jahren in Rente gehen werden, oder eigentlich schon in den nächsten 5 Jahren, dass man mit den bestehenden Prozessen und Abläufen eine Herausforderung bekommt, weil man einfach Stellen nicht nachbesetzen kann. Und das ist ja nicht nur was uns als Finanzgruppe trifft, sondern was auf die gesamte Volkswirtschaft zutrifft. Deswegen, das ist auch wieder schön, dass diese Dinge ineinander greifen. Ne? Also es ist nicht losgelöst, sondern es ist immer in Abhängigkeit zueinander.
Ja, gute Brücke auch. Ich rush so ein bisschen durch die Themen, aber ich glaube, wir haben schon einen sehr guten Einblick in die ersten Dinge reinbekommen. Das andere ist so eine Schnittstelle aus 2 Dingen, ja, aus Filiale und Digitalisierung und digital. Ist ja eigentlich grundsätzlich ein Dauerbrenner, ne? Also wenn wir im Regionalbankbereich uns mit aktuellen Fragen beschäftigen, ist ja immer so die Frage, welche Rolle spielt eine Sparkassenfiliale in Zukunft? Das Thema haben wir jetzt hier auch im Rahmen des Foresights auf der Agenda. Wie blickst du da drauf und was wollt ihr euch da genauer anschauen auch?
Das ist ja letztlich eine Entwicklung, die sich mit der Digitalisierung die letzten 10 Jahre zeigt. Es sind verschiedene, sag ich mal, Subtrends, die wir beobachten. Einerseits eine Reduzierung des Filialnetzes, die in den letzten 10 Jahren stattgefunden hat. Trifft alle Banken, das trifft nicht nur die Sparkassenfinanzgruppe, das trifft auch die Volksbanken, das trifft den Privatbanksektor. Aber damit einhergehend ist ja auch, dass die Leute ja immer noch das Bedürfnis haben, Finanzprodukte zu nutzen. Sie tun es vielleicht anders. Also man hat es jetzt in den letzten 10 Jahren mit einer App getan. Wie man es zukünftig machen wird, wird sich wahrscheinlich auch nochmal verändern. Gleichzeitig haben wir auch festgestellt, das greift jetzt zum Beispiel auch den Trend Embedded Finance auf, dass wir inzwischen uns daran gewöhnt haben, auch Finanzprodukte, dass wir online einfach beispielsweise einen Ratenkredit abschließen. Der Trend, den es mit Buy Now Pay Later gab, das war auch was man sich, denke ich, vor 5 Jahren nicht hätte vorstellen können, dass das Ganze so einen Schub erlebt. Da hat man gedacht, früher wäre das, man muss doch irgendwo hingehen und sich einen Kredit holen, aber dass eben jetzt der Kredit zu den Menschen kommt, verändert ja auch die Vertriebsstrukturen. Und vor allen Dingen bei Filiale Digital wollen wir uns die Frage stellen, wie verändert sich der, zum Beispiel jetzt der Vertrieb konkret, wenn wir ein geringeres Filialnetz haben, wo sind die zukünftigen Touchpoints? Das wollen wir im Rahmen dieses Trendfelds nochmal betrachten. Und man sieht jetzt auch aktuell, es gibt ja zum Beispiel auch Banken, zum Beispiel die Challenger Bank Revolut aus Großbritannien, die haben, glaube ich, das erste Mal 1,3 Milliarden Gewinn gemacht. Also es gibt auch Banken, die keinerlei Filialnetz haben, die global nur ein App-Produkt haben. Das kann auch ein profitables Geschäft sein. Also das ist schon, ja, da gibt es viel Veränderung aktuell, die im Markt stattfindet.
Ja, und für alle diejenigen, die sich fragen, das Thema gibt es doch schon seit, wie gesagt, x Jahren. Also ich glaube, in der aktuellen Phase ist es vielleicht nochmal spannender, denn je darauf zu blicken, auch mit Entwicklung rund um künstliche Intelligenz und über die wir im Vorfeld gesprochen haben. Ein weiteres Thema, wo vielleicht, wenn wir das jetzt nennen, sich der ein oder andere Hörer sicherlich fragen wird, auch wieder dieses Thema, aber es ist vielleicht auch in einer ganz anderen Perspektive, das Thema rund um den Klimawandel. Und der Klimawandel an sich ist hier ja kein neuer Trend oder kein irgendwie Thema, wo wir mal reinschauen müssen. Ich glaube, es ist allgegenwärtig, in welcher Bewegung wir uns rein entwickeln. Aber jetzt geht es sozusagen in diesem Feld Navigating Through Climate Change, also wie man damit umgeht. Es geht nicht sozusagen um die Vermeidung von dem Klimawandel, sondern wie wir mit den Folgen von dem Klimawandel umgehen. Vielleicht gibst du da auch mal einen kleinen Einblick.
Ist eigentlich auch wieder eine schöne Überleitung, weil der Klimawandel letztlich auch ein Treiber ist von diesem Trend, den wir beobachten. Also sprich der Frage, wie gehen wir eigentlich mit diesen Veränderungen um? Also man hat es ja vor allen Dingen, wir haben Anfang Juli und wir haben ja schon extreme Hitzetage hinter uns gehabt. Ich war gerade neulich in Südeuropa und da war es ja noch krasser. Also das waren Dinge, die man eigentlich sonst eher Mitte des Sommers gehabt hat. Jetzt hat man sie bereits Anfang des Sommers. Das heißt, es hat extreme Auswirkungen auf die Art, wie wir leben. Und wenn man das mit der hinreichenden wissenschaftlichen Wahrscheinlichkeit nimmt, die auch die Studienlage hergibt, dann wird das schon die Räume, in denen wir leben, verändern. Und die Sparkassen sind ja auch als Regionalbanken unterwegs. Dementsprechend kann man auch da in Szenarien denken. Also was ist zum Beispiel, wenn wir in Baden-Württemberg in 10 Jahren mehrere Wochen lang 40 Grad haben? Wie verändert das langfristig diesen Wirtschaftsstandort? Wie verändert es die Weise, wie ich Produkte konsumiere? Wie verändert es beispielsweise, wenn wir auch die demografische Struktur angucken? Es ist ja so, dass die Menschen einerseits immer älter werden, aber ich kann ja nicht auf einmal immer besser mit den Folgen dieses Klimas umgehen. Also da gibt es verschiedene Implikationen und die wollen wir uns dann anschauen. Und es geht eher weniger darum zu schauen, ja gut, welches Reporting benötige ich noch und welche coolen Features habe ich, sondern eher, was sind die so die langfristigen Auswirkungen auf Regionen? Das haben wir teilweise auch schon gemacht, vor allem für den Versicherungsbereich sind wir da schon mal reingegangen und haben, den hatten wir den Climate Resilience Report, den kann man sich auch runterladen, veröffentlicht und da zum Beispiel uns die Frage gestellt, was das mit dem Thema Versicherung konkret macht, weil da gibt es ja auch verschiedene Entwicklungen, zum Beispiel Wohngebäudeversicherungen werden immer teurer, weil die Klimarisiken steigen, es gibt mehr Sturmschäden und so weiter und so fort und dementsprechend passen die Versicherer ihre Preise an. Bloß die Frage ist, was macht das dann mit diesem Produkt, wenn ich langfristig als Kunde beispielsweise immer selten an Haus-Wohngebäudeversicherung angeboten komme oder wenn halt zu einem sehr hohen Preis und was wären dann Lösungen, die damit einhergehen? Und auch aus Unternehmenssicht, wie kann ich beispielsweise diese Risiken besser managen?
Ja, sehr spannend. Wir müssen vielleicht, nachdem wir einmal über alle Trendthemen gesprochen haben, nochmal die Brücke zurück zur Sparkassenwelt bringen. Das können wir gerne tun, aber davor wollen wir nochmal über das letzte ja. Thema sprechen. Und hier klingt es vielleicht auch schon wieder für einige nach Science Fiction. Für einige ist es schon ganz Normalität oder gar nicht allzu fern. Quantencomputer. Ja? Warum ist es für die Sparkassen wichtig, sich auch jetzt schon damit zu beschäftigen? Ich kann mich schon erinnern an einige Sparkassenveranstaltungen, wo diese große Glaskasten von IBM mit so einem Quantencomputer drin stand. Aber vielleicht gibst du uns mal einen Einblick, auch wo ihr da drauf schaut und was da auch so die Treiberthemen sind.
Also wenn wir jetzt auch wieder zum neuen Prozess zurückgehen, wie wir im Innenmanagement das ganze Thema betrachten, das ist ein Thema, wo wir gesagt haben, okay, das ist Horizont 3, sprich, es ist eher 5 bis 10 Jahre in die Zukunft, hoher Unsicherheitsgrad, man kann aber schon erkennen, dass es einen Impact haben würde. Dadurch, dass es die Art und Weise verändert, wie Computer funktionieren, wie digitale Produkte verwendet werden. Also Quantencomputing geht es grundsätzlich darum, dass die Chip-Technologie sich verändern wird. Bisher haben wir immer in Bits gerechnet, also 0 oder 1. Und zukünftig werden das, beziehungsweise beim Quantencomputer ist es so, dass es sogenannte Qubits sind. Sprich, ein Qubit ist sowohl 0 und 1 gleichzeitig. Und dadurch eröffnen sich unglaubliche Rechenkapazität, die deutlich steigen kann. Und damit natürlich auch die Geschwindigkeit, mit der beispielsweise auch KI-Modelle arbeiten können. Wenn wir das jetzt aufs Banking übertragen, bietet es natürlich das Potenzial, dass wir beispielsweise im Wertpapiergeschäft, dass Portfolios viel schneller analysiert werden können, dass große Datenmengen sehr schnell gehandelt werden können, dass Simulationen, also sprich auch, wo man nur Dinge für sich simuliert, dass die deutlich schneller gerechnet werden können. Zum Beispiel Betrugsmuster könnten wir schneller erkennen, aber auch so Klimaszenarien, die aktuell unglaublich viel Rechenkapazität brauchen, aber auch zukünftig wieder in Bezug auf das Thema Klimawandel einen enormen Einfluss haben können, dass man die deutlich besser berechnen kann und dadurch letztlich ja auch eine besseres Risikomanagement haben kann. Das ganze Thema hat grundsätzlich einen hohen Grad an Unsicherheit. Also wir wissen aktuell noch nicht, wohin sich das entwickelt. Es gibt auch Gegensignale, die dem entgegensprechen. Also dass zum Beispiel diese GPUs, dass die inzwischen durch besseres Handling deutlich effizienter genutzt werden können. Sprich, dass man auch damit schon wieder eine Effizienzsteigerung bei herkömmlichen Computern hat. Aber wenn es halt dazu käme, dass so ein Quantencomputer oder dass die produktiv nutzbar sind in der breiten Masse, das würde extreme Auswirkungen auch auf uns haben. Dementsprechend beobachten wir das Thema aus dem S-Hub heraus, aber wir machen das nur researchseitig, nicht so wie bei den anderen Themen, dass wir die Szenarien entwickeln und Interviews führen und so weiter, sondern hier gehen wir eher researchseitig ran und versuchen die Implikationen für uns herauszuarbeiten.
Ja, definitiv spannend und ich glaube auch in der Einordnung in den nächsten Jahren sicherlich ein Thema, wo wir mal genauer drauf schauen müssen. Und jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass so der ein oder andere Hörer oder Hörerin sich denkt, ja, jetzt haben wir hier 5 Themen angehört, was machen wir damit und was bedeutet es jetzt für uns? Was muss ich jetzt in meiner Sparkasse mir überlegen und wie positionieren wir uns, wie gehen wir hiermit um? Grundsätzlich ist es ja so, dass diese Trendthemen, die wir haben, ja als, ich jetzt im Eingang schon mal gesagt, so weiche Suchfilter dienen, auch um eigene Initiativen in den Innovationsprozess, den zentralen Innovationsprozess einzubringen, um dann auch dort finanzielle Unterstützung zu bekommen. Ich vergleiche es immer ganz pragmatisch mit so ein bisschen Höhle der Löwen. Man kommt dann mit seiner Idee, pitcht die von einem Entscheidergremium und dann heißt es hopp oder top. Und natürlich sollten diese Trendthemen dann so als, wie gesagt, Guideline dienen für die neuen Initiativen, aber auch unabhängig davon können Themen bei uns im Innovationsprozess eingereicht werden. Aber vielleicht kannst du nochmal so ein grobes Bild geben, wie denn so Sparkassen jetzt damit umgehen sollen, wenn wir sagen, hey, das sind ja 5 Themen, die wir jetzt genau unter die Lupe nehmen und da, wo wir jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten nochmal verstärkt drauf blicken.
Was wir jetzt machen werden in unserem Prozess, letztlich, wir gehen jetzt ins Research, gehen in Szenarienarbeit und wir werden dann zusammen mit den Experten aus den Sparkassen, die im strategischen Innovationsmanagement dabei sind, sind ja einige, denen werden wir dann nochmal in den Workshop gehen und Innovationsfelder herausarbeiten. Innovationsfelder sind letztlich für uns dann der Weg, wie wir diese Entwicklungen und Trends für uns herunterbrechen und die Implikationen für uns herausarbeiten. Aber dafür sind halt zum Beispiel diese Szenarien, die wir vorher im SAP erarbeiten, super wichtig, weil man daraus das Ganze ableiten kann. Und auch Innovationsfelder, Potenzialfelder, wie auch immer man es nennen möchte, die dann zu nehmen, um Innovationsmanagement auch so einen Fokus zu haben, worauf man sich konzentrieren möchte, welche Felder als besonders potenzialträchtig einzusehen sind.
Exakt. Das heißt sozusagen, für die Sparkassen gilt jetzt erstmal, das erstmal ganz interessiert zur Kenntnis zu nehmen und dann darauf zu warten, wenn dann der Port kommt und dann auch die Innovationsfelder da sind und dann heißt sozusagen loszulegen im Rahmen dieser Innovationsfelder, sich dann nochmal genauer aufzuschlauen, was dahinter steckt. Ich meine, wir haben ja jetzt heute, ja, hat man eine halbe Stunde erstmal so einen groben Überblick geben können über die Themen, aber da wird es dann nochmal tiefer gelegt, auch schriftlich so zum Nachlesen.
Genau.
Ja, wunderbar. Dann sind wir, glaube ich, in relativ kompakter Form einmal über diese neuen Themen gegangen, haben auch einmal den neuen Foresight-Prozess oder strategischen Vorschauen-Prozess uns mal genauer angeschaut. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, Eike. Ich glaube, das hat durchaus einen sehr spannenden Einblick gegeben in die Arbeit, die wir ja da gemeinsam tun. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende dieser durchaus, also ich fand es sehr ausschlussreich, die Folge gekommen sind. Ich hoffe, ihr habt heute ganz viele neue Impulse mitgenommen. Wir werden sicherlich in den Shownotes alle Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, nochmal detailliert unterschreiben, auch Verlinkungen platzieren, gerade zum Self-Driving Money Pod, den wir angesprochen haben beispielsweise, oder auch zu eurer Website. Ja, wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank, Eike, dass du da warst. Bleibt neugierig, innovativ und lasst uns gemeinsam die Zukunft starten. Macht's gut und bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.
Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.